Ja, es ist eine Freude, wieder bei euch zu sein. Und tatsächlich ist es so, wie schon angedeutet, ich fühle mich hier sehr wohl bei euch. Und freue mich auf den ersten Sonntag der Ferien, volles Haus. Was ist das Geheimnis von euch? Hammer! Oder ist ungefähr die Hälfte hier irgendwie mit dem Camper unterwegs und hat gedacht, das ist da, wo Leute machen Urlaub hier in dieser Gegend. Lassen wir uns hier nieder. Nicht schön, euch zu sehen. Und auch schön, manches vertraute Gesicht zu sehen. Und danke für das warme Willkommen auch von eurer Pastorin. Richtig nice. Und jetzt wollen wir miteinander in das Wort Gottes eintauchen. Seid ihr mit mir? Seid ihr da? Manchmal sage ich ja so im Scherz, wir werden gleich aus der Bibel lesen. Und wenn du mitlesen willst, dann rutsch doch zu einem Christen rüber, der eine Bibel dabei hat, so eine richtige Hardcopy. Kennt ihr das noch, dass man früher so mit Bibeln aus dem Haus ging? Und je schwerer sie war, desto heiliger hat man, für so heiliger hat man sich selber gehalten. Ja? Ich bin noch so von der alten Schule, ich mag das noch, wenn ich so richtig was Haptisches habe, in dem ich so Seiten blättern kann. Aber heute Morgen werden wir wahrscheinlich im Hintergrund mitlesen und ich lade euch ein, das zu tun, denn es ist eine textorientierte Predigt, die ich für euch mitgebracht habe. Aber bevor wir da gedanklich reingehen, nehme ich euch mit in meine Gedanken, die mich zu dieser Predigt geführt haben. Ich bin nämlich jemand, der ja aufgewachsen ist in einer Umgebung, die man durchaus christlich nennen kann. Mich hat man schon mit diesen kleinen Taschen so in die Gemeinde reingetragen. Kennt ihr das noch, so diese Taschen, die man von den Kinderwagen einfach so abheben konnte? Heute sind das ja alles so Schalensitze, da kann man ja den Berg mit runterrollen, da passiert nichts. Aber Ich war noch in so einer Tasche, die war einfach oben drauf gestellt und dann hatte die so ein Fahrgestell darunter. Und was will ich andeuten? Ich bin sehr früh also in die Gemeinde hineingeführt worden, natürlich mit den ganzen biblischen Geschichten aufgewachsen. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich dabei gewesen wäre, als Jesus über diese Erde gelaufen ist. Das waren so ganz früh Geschichten, mit denen, wie gesagt, ich sehr vertraut war. Und eine Sache hat das besonders in mir getriggert. Ich habe seit frühester Kindheit Migräne gehabt. Und dann gab es so einen Endgegner für mich und das war der Zahnarzt. Kennt ihr das? So wenn irgendwie der Zahnarzt sich angekündigt hat und ich hatte irgendwie einen zu kleinen Kiefer und dann habe ich schon sehr früh feinmotorische Fähigkeiten entwickelt, weil ich meine Zahnspangen immer selber orientieren musste. Also die haben nicht meine Zähne haben sich an der Zahnspange orientiert, sondern ich habe das so hingekriegt, dass sich die Zahnspange an meinen Zähnen orientiert hat. Ne? Also hat auf jeden Fall sehr früh feinmotorische Fähigkeiten in mir ausgerichtet. Und ich war halt immer regelmäßig dann zur Kontrolle und beim Zahnarzt und das hab ich habe immer irgendwie darauf reagiert mit Migräne, weil das für mich, wie gesagt, so ein Angstgegner war. Und ich habe mir das so sehr gewünscht, ich sagte, Jesus, ich meine, die Schöpfung, das traue ich dir alles voll zu und kann es sein, dass du vielleicht einen unbedachten Moment hattest, als es um die Zähne ging und so, du kannst da heute nochmal eingreifen und hier bin ich, tu ein Wunder an mir. Und so war man halt unterwegs, auch in seiner frühkindlichen Orientierung. Und ich habe mir das immer vorgestellt, wenn Jesus doch da wäre, er könnte all das tun. Und tatsächlich, die Menschen damals, die haben sich ja auch in dieser Weise auf Jesus ausgerichtet. Man liest davon, dass sie die Kranken rausbrachten, dass ganz Judäa hinabzog. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt unter offenem Himmel. Er hat so fantastisch gepredigt, dass die Leute das Essen vergaßen. Und dann kam irgendwie eine Situation in den Raum, dass man auf einmal sich dann irgendwie lagerte und dann gab es halt kleine Blöcke, wo man dann saß und dann wurde Fisch und Brot geteilt und Wunder passierten vor den Augen der Menschen. Lahme konnten gehen und Blinde konnten wieder sehen. Mann, das muss doch klasse gewesen sein, oder? Ich meine, da wird der Raum hier nicht ausreichen, wenn sich das rumspricht in Zeller. Tote wurden zum Leben erweckt. Und Leute, ich wäre so gerne dabei gewesen. Das wäre spannender als alles, was Netflix auch nur ansatzweise abbilden könnte. Und es war überhaupt, man wusste ja auch nie, was im nächsten Moment kommt. Also es ist ja so, manchmal, wenn man so Serien guckt, dann weißt du nach der dritten Folge, wie das Ende sein wird. Oder das ist einer der Gründe, warum ich so gerne James-Bond-Filme gucke, weil ich weiß, das geht gut aus. Ja, so... Also vielleicht bin ich da so ein bisschen tiefenromantisch, aber ich mag das halt, dass ich weiß, wie es ausgeht. Bei Jesus wusste man auch, es geht irgendwie gut aus, aber man wusste nicht so genau wie. Ne? Mal hat er auf den Boden gespuckt und mal hat er Leute weggeschickt und mal hat er Worte gesprochen, was auch immer. Ich wäre so gern mittendrin gewesen. Das ist eigentlich das, was ich hier versuche euch zu sagen. Ich meine, Pastoren finden immer ein paar mehr Worte für, aber das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber wenn man sich so reindenkt in diese Struktur, ich wäre so gerne dabei gewesen, dann ruft das natürlich auch eine andere Frage in uns auf und für uns heute Morgen auf. Nämlich, es führt auf diese entscheidende Frage zu, wie wäre ich denn oder wo hätte ich denn in diesem Kontext meinen Platz gefunden? Es ist ja so, dass Jesus wurde ja verfolgt oder ihm folgten ja Tausende buchstäblich. Ja, wir sehen das im Kontext der Wunder, dass dann viele gespeist wurden und so weiter. Aber das stellt die Frage ganz persönlich an dich und an mich, wo wäre dein Platz gewesen? Wärst du einer dieser großen Menge, wärst du jemand in der Crowd gewesen, der gesagt hat, ich will auch mal diesen besonderen Fisch probieren, der jetzt so vielfältig hier Vermehrung gefunden hat? Oder hättest du gern mal ein Brot probiert, das schon durch vielerlei Hände gegangen ist? Ja, ich weiß nicht, also wo hättest du denn deinen Platz hier finden wollen? Und das war eine Frage, die durchaus auch den Menschen damals gestellt werden konnte. Wärst du so mittendrin gewesen, vorne dabei, total begeistert? Oder wärst du die Kategorie gewesen, die gesagt hat, so norddeutsch, was soll aus Celle schon Gutes kommen? Ne? Also aus Nazareth oder aus Bremen wir sind ja mehr so zurückhaltend. Ne? Also wenn der Norddeutsche mit dem Fuß wippt, ist das ja schon Ekstase. Ja? So, also vielleicht hättest du gedacht, wir hatten ja schon eine Menge Prediger und Rabbis gibt es hier wie Sand am Meer. Wollen wir doch mal abwarten, was das wird. Oder vielleicht wärst du eher so ein stiller Nachfolger von Jesus. Das heißt an zwei Stellen im Neuen Testament, dass sie folgten Jesus, also es gibt Jünger, die folgten Jesus von ferne. Von ganz weit weg. Wisst ihr, das gibt bis heute Jünger von Jesus. Da stellst du keine Beziehung zwischen denen und Jesus her, weil das ist nicht offensichtlich. Das ist ein Jünger, der von ferne folgt. Also das weiß nur der Jünger, das weiß vielleicht nicht mal Jesus, dass er folgt. Ja, versteht ihr das Bild, was ich sagen will? Ja, es gibt ja so diesen Spruch, ich stehe hinter dir. Ja, das heißt ja noch gar nichts, weil es ist ja noch nicht beschrieben, wie weit ich hinter dir stehe. Okay, und so gibt es auch Jünger, die stehen ganz weit hinter Jesus. Du kannst keinen Zusammenhang zwischen ihm und Jesus herstellen. Oder wärst du so jemand gewesen, der gesagt hat, okay, Jesus ist offensichtlich wichtig, ihn zu kennen, das nehme ich mal so mit, aber dann warte ich mal ab, was so wird und bis dahin mache ich mal so mein Ding. Ich führe ihn mal so als guten Bekannten in meiner Umgebung mit. Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt und ich glaube, dass wir sie von Zeit zu Zeit uns immer wieder ins Bewusstsein rufen müssen, diese Frage, bin ich ein Nachfolger von Jesus? Bin ich ein Jünger, der weiß um die Konsequenz? Bin ich jemand, der tut, was der Meister sagt? Und Freunde, auch wenn wir hier uns vielleicht so ein bisschen humorvoll auf diese entscheidende Frage zubewegen, es ist eine ernste Sache. Die Sache mit Jesus kann man nicht irgendwie so mitführen, ich mache mal so mein Ding und Jesus eben noch dazu. Sondern Paulus und das ganze Neue Testament spricht davon, dass es zu einem Herrschaftswechsel kommt. Dass es dazu kommt, dass ich aus der Finsternis und das Lichtreich des Sohnes unter einer anderen Regentschaft, mit einer anderen Staatsbürgerschaft, in einer anderen Orientierung unterwegs bin. Ich mache mal so mein Ding, Jesus und irgendwas noch dazu oder vielleicht anders noch ganz groß ich und dann irgendwann eine Weile nix und dann kommt Jesus. Das funktioniert nicht. Es haut nicht hin, dass wir Jesus einfach nur wie so eine Lebensversicherung mitführen und dann eben weiter so unser Ding machen. Sondern die Nachfolge von Jesus hat eine Konsequenz. Und lasst mich für heute Morgen mal euch zuführen auf den Text, den wir gleich miteinander teilen werden. Und ich muss ein bisschen Kontext zu diesem Text geben. So, er beginnt, und wir lesen dazu aus Lukas 9, mit dem Vers 51. Dort steht, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, um stracks nach Jerusalem zu wandern. Weiß noch irgendeiner, was das Wort stracks bedeutet? Es gibt also Worte, die verlieren über die Jahre ihre Bedeutung, verschwinden dann irgendwann völlig aus dem Duden. Sagt mal alle stracks. Also ich finde schon, das ist einfach auszusprechen, ist cool, oder? Strax, also da schwingt so alles mit, ne? Man, so die ganze Motorik, die man gelernt hat, die Zunge berührt so leicht die Zähne, da ist eine gewisse Impulsität drin, ne? Strax. Das ist Verbalerotik, merkt ihr das? Strax. Und das heißt, wir gehen direkt drauf zu. Nun, ein bisschen Kontext habe ich ja angekündigt, den wir hier miteinander teilen wollen. Hier ist Jesus also auf dem Weg nach Jerusalem. Jerusalem liegt ungefähr 800 Meter oberhalb des Meeresspiegels. Und nun war er ja wohnhaft im Raum Galiläa. Und jetzt zog er von Galiläa, entsprechend der Gewohnheit, die man damals hatte, dass dreimal im Jahr zog man in einer Art Pilgerschaft hinauf nach Jerusalem, entsprechend der hohen Feiertage, die die Juden hatten. Also ihr könnt euch eigentlich ganz gut da reindenken. Für die war auch gerade Ferienseason. Ne? Man verließ nämlich Galiläa und zog miteinander los. Hier hat man als Urlaubsform eine Trekkingform gewählt. Und man wusste, man wird irgendwann auf ein Festival gehen. Das ist ja auch sehr modern. Das Festival ist oben in Jerusalem. So ein Eventgeschehen. Und jetzt zog man also aus Galiläa los. Und dann zog man durchs Jordantal hindurch. Und dann musste man so bei Jericho auf einmal scharf rechts abbiegen. Und dann ging es nach Jerusalem hinauf. Und warum hinauf? Habe ich eben schon gesagt, Jerusalem liegt ungefähr 800 Meter oberhalb des Meeresspiegels. Und das Jordantal selber liegt 200 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Dort geht es nämlich erstmal nach unten und es wird dann immer tiefer Richtung Totes Meer. Oben haben wir noch den See Genezareth und dann kann man so leicht bergab laufen, bis man dann eben scharf rechts abbiegen muss. Das heißt, es sind ungefähr 1000 Höhenmeter, die zu überwinden waren, um überhaupt nach Jerusalem hinaufzukommen. Also es fällt mir jetzt schwer, das in Deicheinheiten umzurechnen, aber es ist eine Menge. Okay, also man musste so, für den Norddeutschen ist das schon richtig, Alarmstimmung, Sauerstoffzelt und alles sowas muss mitgeführt werden, auf einmal 1000 Höhenmeter. Und da ist Jesus jetzt unterwegs und jetzt begegnen ihm Menschen. Und als sie auf dem Weg waren, so lese ich weiter ab Vers 57, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Und da denkt man, ach du liebe Güte, eben wäre ich ja noch so gern dabei gewesen und das war alles cool, ne? Und sie lagerten sich und dann gibt's Essen und Jesus und Wunder und erste Reihe. Ja, bis eben war es mit Jesus unterwegs sein ein großer Abenteuerurlaub, Sensation und Heilungserfolge und Meditation und Wellness. Und jetzt auf einmal so eine krasse Äußerung von Jesus hier. Und vielleicht ist es Zeit, das eine oder andere innere Bild zu überdenken, was wir uns selbst gemacht haben und was wir so innerlich mitführen. Dass nämlich Jesus irgendwie so ein Baustein unseres Lebens wäre, der ausschließlich einen Auftrag hat, die Komfortzone unseres Lebens zu erhöhen. Die Wellnessbereiche unseres Lebens zu multiplizieren. Und manchmal ertappt uns unsere eigene Sprache. Ja, dann sind wir so unterwegs und dann reden wir so miteinander und dann so in Gemeinde und der eine oder andere begegnet sich und dann fallen so Worte wie: Ja, weißt du, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, ist es noch viel komfortabler. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, wir gehen so mit Jesus so um auf der Ebene von Supplements. Also ich muss vielleicht ein bisschen erklären, ich bin jetzt auch in dem Alter angekommen, wo ich Vitamine zufüttern muss. So hat meine Ärztin mir gesagt. Die hat gesagt, ne, ich habe so einen Check gemacht, irgendwie Vitamin D und was alles so fehlen könnte im Leben und so. Na, jedenfalls habe ich jetzt hier morgens, ich mag es kaum sagen, aber ich habe jetzt so eine Pillendose, steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drauf. Ja, ich bin jetzt in dem Alter angekommen. Ja. So, und dann mache ich so meine Pillendose auf und da ist dann Omega-3, ne? Und dann kann ich auch meinen Nachbarn erklären, kann der Körper nicht in ausreichendem Maße selber produzieren, muss man dazu essen. Und dann gibt's, was gibt's noch? Magnesium, ne, damit der alte Mann abends gut schlafen kann und so. Und solche Sachen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir gehen so mit Jesus so um, wie, als wenn wir so unsere Vitamineinheiten nehmen. Freunde, Jesus ist kein Supplement. Jesus ist nichts, was wir noch so zusätzlich nehmen. So eine Nahrungsmittelergänzung oder so ein Lebenserhaltungsergänzungs, was auch immer. Das ist Jesus nicht. Jesus nachzufolgen bedeutet eine hohe Radikalität. Und der Weg kann gepflastert sein mit Entscheidungen und Konsequenzen, die mir vielleicht auch nicht immer gefallen. Und schaut mal, Jesus selber erlebte immer in der Bereitschaft, auch in Leidensstrukturen hineinzugehen. Er lebte immer mit dem Risiko, missverstanden zu werden. Er lebte von Anfang an in dem Bewusstsein, dass sein Weg ihn nach Jerusalem ans Kreuz führen würde, dass er es für viele lassen würde. Und weißt du was, der Jünger ist nicht besser als der Meister, so lesen wir in Matthäus 10. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Und so hat Jesus von Anfang an das Reich Gottes nicht irgendwie vor dem Hintergrund einer Rheumadecke verkauft. Das ist auch kuscheliger und weicher und im Übrigen. Und ja, lass uns gemeinsam ins Reich Gottes surfen und nimm sie doch bitte Platz auf der Wolke. Und die größte Herausforderung ist, dass wir die Harfe nicht fallen lassen. Sondern Jesus hat sehr klar reinen Wein eingeschenkt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Dass die Menschen sollten sogar die Kosten überschlagen. Und so nimmt Jesus kein Blatt vor den Mund. Und bitte lasst uns diese inneren Bilder zur Seite stellen oder vielleicht damit aufräumen. Jesus sei so etwas, was wir zusätzlich noch ins Leben einbauen. Und ansonsten machen wir so unser Ding. Und jetzt redet Jesus hier ja in diesen Textstellen, die wir aufgerufen haben, Klartext. Und jetzt mag man sich an diesen Text ja gar nicht rantauen. Was bedeutet das denn, wenn er sagt, die Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester. Heißt das denn, wenn ich Jesus nachfolge, dass ich keinen festen Wohnsitz haben soll oder mich bloß nicht mit einer Familie belasten soll? Nun, sicher nicht. Aber eine erste Antwort finden wir hier in der Aussage, offensichtlich reicht nur begeistert zu sein nicht, um ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und schaut mal, wir gehen in diesen Text hinein. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und dann kommt es zu dieser Aussage, dass Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Also da ist jemand total begeistert. Und ich meine, das kennen wir ja alle, ne? Ihr seid auch schon so Leuten begegnet oder ich begegne diesen immer wieder. Die stehen dann vor mir wie so Flummi. Ja, total begeistert. Jesus, du bist genau das, was ich gesucht habe. Immer und ich wollte schon immer und was ich von dir gehört habe, du bist einfach nicht zu toppen und es gibt auch gar keinen Hunger mehr in deiner Nähe. Ich folge dir, egal wo du hingehst. Und wahrscheinlich ist dieser Mensch nur einer von vielen in damaligen Tagen, die ähnlich geredet und gedacht haben. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, oh Jesus, ne? Und dann legt er so die Hand um seine Schulter und führt ihn so vor die Menge und sagt, hier, ein Beispiel habe ich mal mitgebracht, sag ihnen doch mal eben dein Zeugnis, du willst mir jetzt also nachfolgen, was für ein Bekenntnis. Eigentlich hätte Jesus ihn vielleicht vor allen Anwesenden loben sollen. Hier ist mal einer, der ist total on fire für Jesus. Und Jesus reagiert so anders. Und wahrscheinlich hat Jesus gedacht, oh Mann, der Bro, also das ist das deutsch-englische Wort für der Bruder, hat keine Ahnung, wovon er redet. Er hat keinen Schimmer, wovon er redet. Erinnert ihr euch? Gerade haben wir ja ein neues Wort gelernt, stracks. Als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, um stracks nach Jerusalem zu wandern. Mit anderen Worten, Jesus ist innerlich darauf eingestellt, ich gehe hier diesen steilen Anstieg, weil ich weiß, ich werde mein Leben am Kreuz lassen. Und jetzt kommt hier so ein springender Flummi und sagt, ich will genau das, was du auch, Jesus. Und Jesus sagt, Mann, du hast keine Ahnung, was du da aufsprichst. Du hast nicht die Spur einer Ahnung, was das bedeutet. Und worauf ich uns hinausführen möchte, ist, Jesus will nicht, dass wir ihm nur aus einer augenblicklichen Begeisterung folgen. Er will nicht nur, dass wir ihm folgen, wenn wir gerade ein großartiges Wunder erlebt haben. Wenn gerade die Dinge im Sinne des Wortes wunderbar laufen, so buchstäblich wunderbar. Sondern wir sollen ihm nicht mal nur folgen, weil irgendwie eine großartige Predigt da war oder die Atmosphäre oder keine Ahnung, der Lobpreiser den Ton getroffen hat oder das Keyboard den richtigen Klammteppich gelegt hat. Sondern wir folgen ihm, weil das eine Entscheidung ist und diese Entscheidung darf und kann bedeuten, dass sie mit Konsequenzen gepflastert ist, dass es hart auf hart kommt, dass Dinge passieren werden, die wir uns so nie ausgesucht haben. Und hier, wenn dieser Verweis auf den Fuchsbau, den fehlenden Ort für ruhigen Schlaf kommt, dann sagt uns das doch hier zwischen den Zeilen, richte dich bloß nicht auf ein ruhiges Leben ein, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst. So wie unser Altpräses immer gesagt hat, wer sich einrichtet, der richtet nichts mehr aus. Und wir sind als Jünger Jesu berufen, was auszurichten. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich will eigentlich nur so eine Kuschelatmosphäre um euch herum haben, ich will eigentlich nur, dann lass dich nicht auf Jesus ein, lass mich dir das so sagen. Er kann uns hier nicht mal materielle Sicherheit empfehlen, auch keinen weltlichen Erfolg. Das Leben einzurichten wird in massiver Weise in Frage gestellt. Nachfolge kann und darf erwarten, dass es Konsequenzen hat. Ja, wenn du Jesus nachfolgst, dann kann und werden Dinge sich verändern. Und das muss auch sichtbar werden. Du kannst nicht mehr der gleiche Ekel Alfred sein, der du immer zu Hause warst. Also die Älteren von uns kennen vielleicht diese Fernsehserie noch. Sondern da muss sich was ändern. Dann muss sich dein Charakter, ich habe zu meiner Frau mal gesagt, Lüdi, sieht man eigentlich die Gnade Gottes an meinem Leben? Und dann hat sie kurz überlegt und da wusste ich, ich muss noch mal nachlegen. Ich meine, das ist mutig. Kannst ja mal heute Nachmittag so, ne, wenn du statt rechts rum die Kaffeetasse links rum rührst, dann sprich doch mal diesen Satz mutig aus. Schatz, sieht man das, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Oder wisst ihr, die Dinge verändern sich. Auf einmal gehört nicht mehr alles Kopierpapier dieser Welt automatisch dir, nur weil dein Chef es bezahlt hat. Und auch nicht jede Schraube darf ihren Weg nach Hause finden. Dinge verändern sich. Der Lebensraum Reich Gottes ist nicht betretbar, ohne dass man auch das persönliche Wagnis eingeht, sich auf Dinge einzulassen, die man sich so selber nicht gesucht hat. Und Jesus verspricht seinen Nachfolgern nicht ein Leben ohne Probleme, Leute, nicht ohne Krankheit. Er verspricht ihnen nicht mal ein Leben ohne Leiden. Und ich habe so ein wenig diese innere Mission aufgenommen, dass wir vielleicht hier und dort unsere Gottes- und Jesusbilder, unsere Christusbilder neu austarieren müssen. Und ich will mal einen ganz steilen Satz sagen, und über den musst du vielleicht ein bisschen länger nachdenken. Ein radikaler Satz. Und der geht so, Jesus ist nicht für dein Lebensglück da oder für dein Wellness oder Komfort oder was auch immer, sondern er ist für dein Lebensheil da. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier Dinge verschoben haben, dass sich auch bei uns Dinge eingeschlichen haben. Wir begegnen einem Christen, und ich begegne Christen manchmal so auf dieser, Gott kann doch nicht wollen, dass ich, Gott kann doch nicht wollen, dass ich leide, Gott kann doch nicht wollen, dass ich nicht nur in einem Komfort- und Wellnessbereich mich bewege. Gott kann doch nicht wollen, kann denn Liebe Sünde sein? So diese Argumente, denen begegnet man so als Seelsorger und Pastor. Und die Antwort ist ja, Liebe kann Sünde sein, wenn sie den Falschen trifft oder du dich um den Falschen bemühst oder was auch immer. Das Wort Gottes spricht eine andere Sprache. Es heißt in Apostelgeschichte 14, und sie predigten das Evangelium und machten viele zu Jüngern, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, denn es geht durch Trübsal und Bedrängnisse ins Reich Gottes. Ja, ich weiß ja auch, dass ich jetzt damit nicht den Prediger-Lieblingspreis gewinne hier, aber das steht nun mal so in der Bibel, Leute. Und kann es sein, dass sich da auch unter uns manchmal Perspektiven verschieben? Ich bin oft regelmäßig in Malawi unterwegs gewesen, weil wir dort Missionseinsätze begleitet haben. Und in Malawi, so 10, 15 Jahre zurück, da war die durchschnittliche Lebenserwartung 44 Jahre. Also da bist du, also meine Altersstruktur war da mit dem Leben schon durch. Warum? Kein Zugang zu sauberem Wasser, kein Zugang zu Bildung, kein Zugang zu Medizin, korrupte Polizei, Menschenleben gelten nichts. Und hier sitzen wir manchmal im Westen und sind ausgestattet mit 95% von dem, wovon die restliche Weltbevölkerung nur träumen kann oder sich nicht mal vorstellen kann. Und wir glauben, wir hätten ein Recht auf Glück. Und lass es mich nochmal in dieser Schärfe sagen, nein, haben wir nicht, wir haben ein Recht auf Heil, weil uns das jemand erworben hat, der Schmerzensmann. Aber wir Christen, wir haben unser Glück ins Diesseits verschoben. Selig ist, und da nimmt Jesus eine Ewigkeitsperspektive auf, unsere Glückserwartung darf sich auch und sollte sich als Christen auf die Heimat ausrichten. Und die Ewigkeit ist mein Zuhause, nicht das hier, Leute. Wir leben in der Perspektive der Ewigkeit. Und das, was wir als Hoffnung in uns tragen, ist Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Unser Glück ist Christus und nicht die Umstände, in denen wir uns hier bewegen. Lass uns das verinnerlichen, Leute. Nachfolge von Jesus hat eine Konsequenz. Und nicht immer gefällt mir das, was mich dort erwartet. Und so begegnet Jesus hier drei Personen. Drei Personen. Und die erste Begegnung macht sichtbar, Begeisterung alleine reicht nicht aus. Ich will dahin, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das funktioniert nicht, wenn man weiß, dass es ans Kreuz führt. Sondern das ist dann eine Aussage mit Konsequenz. Nun, ganz schön still geworden hier im Raum. Ich guck gerade, ob ich das, die Stimmung wieder umgebogen kriege. Wahrscheinlich nicht. Aber gehen wir mal auf die zweite Person ein hier. Jetzt ist es nicht so, dass eine Person Jesus anspricht, sondern jetzt spricht Jesus eine Person an. Und wir merken schon, ich weiß nicht, wie vertraut ihr seid mit den Psalmen ab Psalm 120, die nächsten 10 Psalmen, das sind die sogenannten Aufstiegspsalmen. Die sprach man, wenn man nach Jerusalem hinaufzog in diesen Pilgerschaften. Das heißt, man war dort nicht alleine unterwegs. Jesus war umringt von Menschen. Und dann heißt es hier, und er, Jesus, sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Kennt ihr so Leute in eurem Umfeld? Da muss man immer so erklären, das hat er nicht so gemeint. Vielleicht ist Petrus dann so ein bisschen näher gekommen zu dem, den Jesus so anspricht und der hatte gerade gehört, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und dann ist vielleicht Jesus so hingegangen, hat so am Arm berührt und hat gesagt, er meint das nicht so. Ist gestern Abend spät geworden und heute Morgen mussten wir wieder früh raus. Ne? Also ich kenne so Leute in meinem Umfeld, für die möchte man sich innerlich immer so ein bisschen entschuldigen. Ne? So, ja, der bellt nur, der beißt nicht. Das hat er nicht so gemeint. Und ich meine, das ist so eine Stelle, wo ich denke, Jesus, ich meine, wo hast denn du deine Seelsorgeausbildung gemacht? Ja, so, das kann man doch auch anders sagen, das kann man doch lieblicher verpacken. Aber hier so, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich meine, viel tiefer kann man ja jetzt wirklich den Spaten nicht in die Erde treten, oder? Ich meine, das ist schon richtig krass. Nun, was ist denn hier aufzurufen? Hier ist offensichtlich jemand, der sagt, lass mich zuvor hingehen. Da eben hatten wir jemand, der ist voller Begeisterung. Hier haben wir jemand, der sich vielleicht eher so ein bisschen zurückhält. Das leite ich daraus ab, dass Jesus ihn herausfordert. Also der braucht nochmal eine extra Ansprache. Und das ist vielleicht jemand, der sich immer so gerne im Hintergrund hält oder vornehm zurückhält oder erstmal abwartet. Oder mancher möchte auch alles erst perfekt erledigt haben, bevor er sich aufs Reich Gottes einlässt. Und für solche Leute hat Jesus offensichtlich eine andere Herausforderung. Er spricht sie konkret an, folge mir. Und zwar total direkt und unmissverständlich. Und diese drei Sätze, die lassen jetzt auch nicht so viel Interpretationsspielraum zu. Und jetzt hat der gute Mann offensichtlich einen berechtigten Einwand. Leider kann ich gerade nicht. Ich würde ja, mein Einverständnis vorausgesetzt und überhaupt. Aber ich habe gerade was Wichtigeres zu tun. Ich muss meinen Papa beerdigen. Und nun die Beerdigung eines nahen Verwandten, insbesondere der Eltern, das ist in der Tat etwas, was eine ganz hohe Priorität hat. Wenn jemand gerade verstorben war, dann war es die Pflicht, dass man dem nachkam. Man konnte sich nicht unter irgendeinem Vorwand davonstehlen. Das wäre echt ein Skandal gewesen, Das wäre ein echter Skandal gewesen. Da gab es diesen Trauerfall und da durften selbst Priester ihre Verpflichtung skippen, wurden von religiösen Pflichten entbunden. Viele und manche Gesetze, die die Sabbatruhe im Blick hatten, wurden außer Kraft gesetzt für solche Zeiten. Also wenn der Mann eine Ausrede im Blick hatte, dann war es eine richtig gute Ausrede. Höher konnte man ins Regal der religiösen Freiheit nicht greifen. Richtig gut. Und auf der anderen Seite, wenn der Mann wirklich tatsächlich um seinen Vater trauerte, dann war das eine Aussage von Jesus, die den Spaten ziemlich tief in die Erde rammte, habe ich ja eben schon gesagt. Also wo man so sagt, geh doch nochmal zu Ignis, Jesus. Das kann man doch auch netter sagen. So, ob dieser Mann nun einen berechtigten Vorwand hatte oder ob es eine Entschuldigung oder eine Ausrede war, lässt sich heute nicht mehr klären. Aber eine Sache lässt sich an dieser Aussage festmachen. Eines wird hier absolut deutlich. Der Ruf in die Nachfolge, und das ist ja das, was von Jesus hier ausgesagt, folge mir nach. Der Ruf in die Nachfolge hat die höchste Priorität in unserem Leben. Hat die höchste Priorität, die dieses Universum kennt. Nichts ist wichtiger als der Ruf in die Nachfolge, als der Ruf ins Reich Gottes. Und nichts sollte wichtiger sein, als diesen Prinzipien und den Prinzipien des Reiches Gottes zu folgen. Selbst wenn es in der Welt Skandale auslöst, selbst wenn es aus dem Blickwinkel derer, die uns umgeben, selbst wenn es aus dem Blickwinkel der Gesellschaft einen Skandal bedeuten würde, das zu tun. Und das ist diese Radikalität, auf die Jesus hier zuführt. Und manch einer ist vielleicht, hat einen Skandal ausgelöst in seiner Familie, weil er sich ganz in das Reich Gottes hineingegeben hat. Ich weiß nicht, meine Mama hat wahrscheinlich immer die falschen Romane gelesen, aber sie hat Zeit ihres Lebens davon geträumt, dass ich mal ein Arzt werde im weißen Kittel und ich weiß nicht, wie heißen die, diese Soaps, genau, irgendwie. Aber damals gab es noch keine Soaps. Sie hat immer so Tanja-Romane oder wie immer. Ich will da gar nicht so tief in diese Details gehen. Aber ihr kennt ja so diese. Und ihre Vorstellung war immer, ich werde mal ein Doktor. Und dann hat sie das in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich werde ich mal ein Doktor, der irgendwie auf dem Missionsfeld und armen Menschen. Und das war so ihr Traum. Ja, und dann habe ich den irgendwie zunichte gemacht. Das war für sie so ein bisschen ein Skandalgeschehen. Ich weiß, also das ist ja immer noch, ich meine, es gibt ja Schlimmeres als Pastor zu werden, ja. Also, aber das war irgendwie, sie war doch tief erschüttert in ihrem Bild von dem, was sie sich so vorgestellt hatte. Und manch einer von euch oder manch einer, der hier vielleicht heute Morgen sitzt, der würde mit seiner Entscheidung einen Skandal auslösen in seiner Familie. Er würde ein völliges Unverständnis auslösen im Kontext seiner Kollegen. Sag mal, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Wir sind hier alle bei, keine Ahnung, wir arbeiten bei VW. Ja, hier besser geht nicht, Bro. Ja, da kann man das, oder du bist verbeamtet. Man gibt doch nicht einfach seinen Beamtenstatus auf, nur weil man, keine Ahnung. Ja, aber was hier sichtbar wird, ist, der Ruf in die Nachfolge hat die höchste Priorität. Es gibt nichts, was da auch nur annähernd nachkommt. Und ich glaube, das ist das, was Christus hier sichtbar machen will. Folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Da kannst du ihm selber mal fragen, wenn du angekommen bist, wie er das wirklich gemeint hat. Aber eine Sache kann ich hieraus ableiten. Es gibt offensichtlich nichts, was höher einzuschätzen ist. Was eine höhere Radikalität ausmacht. Was sich selbst über jeden Skandal gesellschaftlich hinwegsetzt. Der Ruf in die Nachfolge, nichts ist wichtiger als das. Und so kommen wir hier, ich habe angekündigt, dass ich eine kleine Textpredigt mit euch mache, kommen wir hier auf die letzte Begegnung. Und ein anderer sprach, jetzt spricht wieder jemand Jesus an. Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Und wieder möchte man denken, so reflexartig, Jesus, kannst du doch jetzt, ich meine, jetzt, da kommt jetzt jemand und sagt, ich will dir nachfolgen, Herr. Das war jetzt keiner, der irgendwie wie so ein springender Flummi völlig begeistert ist und so weiter und sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Sondern hier sagt einer, Herr, lass mich dir nachfolgen. Und Jesus, jetzt haust dir wieder so ein Ding raus. Somit, wer die Hand an den Pflug legt. Habt ihr auch so eine Gewohnheit um Silvester rum, dass ihr so Spruchkarten zieht? So? Manche Kirchen haben das, so Jahreslosungen. Und dann mit ganz viel Gebet gehen die dann rein und wollen dann so eine Jahreslosung ziehen. Also ich will das nicht niedrig halten. Also wenn das ist durchaus ein nettes Geschehen. So, ich will das nicht wegreden, will ich damit sagen. Nicht, dass ich hier irgendjemand auf den Füßen stehe. Aber ich will trotzdem so ehrlich sein zu sagen, das ist eine Auswahl, die da getroffen ist von Bibelversen. Und wer die Hand an den Flug legt, ist nicht immer dabei. Ja. Und da auch so, und Judas ging hin und er hängte sich, wirst du da auch nie finden als Bibelvers. Ja? So, sondern es ist eine Auswahl von positiven Versen, die in dein Leben gesprochen werden, Verheißung. Und das ist auch gut, sich daran festzuhalten, festzumachen. Aber hier ist wieder eine dieser Textstellen, die man mit Sicherheit nicht in das Portfolio von Jahreslosung einpflegen würde. Und wieder klingt das, was Jesus hier sagt, menschlich gesehen total hart und übertrieben. Aber Jesus wusste, und vielleicht magst du diesen Gedanken nochmal aufnehmen, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Wer ihm nachfolgen wollte, und das war ja der Wunsch dieses Menschen, der Jesus hier anspricht, wer ihm nachfolgen wollte, der musste das gleich tun. Wenn wir ein bisschen vertraut sind mit den biblischen Texten, Jesus zieht hier hinauf nach Jerusalem und er geht in die letzte Woche seines Lebens. Also wenn du mir nachfolgen willst, dann mach es jetzt. Oder du wirst keine Gelegenheit mehr dazu haben. Und ich meine, das ist ja legitim. Er möchte Abschied nehmen. Und ich liebe es auch, Abschied zu nehmen. Und gestern gerade waren meine Enkelkinder bei mir. Und das ist ein richtiges Ritual. Und ich sehe mich im Alter schon kennt ihr den Film Gladiator? Ja, wo er so durch die Ehrenfelder streift und im Hintergrund sieht er seine Frau. Also so, das ist so mein inneres Bild, wenn ich daran denke, dass ich mal Rentner bin. Ne, dann nehme ich auch immer so Abschied, also in der Weise, dass ich mich auf das Wiedersehen freue und dann streiche ich nochmal so über meine Tomatenpflanzen oder so. Ne? Also während Covid war ich so aggressiv, dass ich in den Garten gegangen bin und zwei Bäume umgehauen habe. Habe ich wirklich gemacht. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, und hübscher ist der Garten jetzt nicht. Ne? Und dann habe ich über die beiden Stümpfe habe ich dann ein Hochbeet gebaut und seitdem züchte ich Tomaten und sowas. Ja? So, also weiß auch nicht, warum ich das jetzt erzähle. Ach so, ich wollte eigentlich sagen, ist doch total legitim, Abschied zu nehmen. Ist doch total legitim. Aber Jesus, er führt das hier, und das will ich uns in Erinnerung rufen, er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es geht stracks hinauf. Also wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du es jetzt tun. Dieser Wunsch, ihm nachzufolgen, ist nicht aufschiebbar. Warum ist er nicht aufschiebbar? Weil niemand von uns weiß, was morgen ist. Niemand von uns kann Dinge aufschieben, schon gar nicht die Nachfolge von Jesus, schon gar nicht das Hineintreten ins Reich Gottes. Leute, wir haben letztlich unser Leben nicht in der Hand, sondern jeder Atemzug, jedes Aufwachen ist ein Geschenk von ihm. Und ja, ich habe erst mit fortgeschrittenen Jahren angefangen zu beten, in mein Morgengebet einzuschließen, Herr, ich danke dir für Schlaf und für ein gesundes Erwachen. Und auch wenn du vielleicht noch in der Altersstruktur bist, dass das noch nicht dein Standardgebet ist, es wird kommen, glaub's mir. Ja. Wenn du so morgens verknittert aufwachst und der Tag dir Gelegenheit zur Entfaltung gibt, dann wirst du dankbar. Du wirst dankbar. Weil wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir können nicht planen. Wir können es nicht planen, wann wir in Verbindung mit Gott treten. Die Nachfolge von Jesus können wir uns nicht aussuchen, wann, sondern wenn der Ruf an unser Leben kommt, wenn wir vor der Entscheidung stehen, ihm nachzufolgen, dann lass uns das jetzt tun. Das ist nicht aufschiebbar. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, und daher ist auch diese Schärfe ableitbar, die hier auch wieder in diesen Texten steht, entweder du folgst mir jetzt oder du wirst dazu keine Gelegenheit mehr haben, weil ich weiß, dass ich ans Kreuz gehe, mein Leben zu lassen. Und auch das, was er noch sagt, ist alles andere als eine softe Botschaft. Ein sehr steiler Satz. Wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Wisst ihr, ich habe so viele Menschen, die mit mir gestartet sind, gesehen, dass sie auf der Strecke geblieben sind. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir hier hineinhorchen würden und diese Frage hier stellen würden, jeder von uns kennt Menschen, die mal da waren und die geistlich auf der Strecke geblieben sind, die zurückgeblieben sind, die einmal mit Begeisterung angefangen haben, deren Hand an dem Flug lag, aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr folgen. Dieser Tage war ich in Erzhausen und wer dort mal war, der sieht dort die unterschiedlichen Jahrgänge über die Jahrzehnte. Und ich bin lang genug im BFP unterwegs und auch Teil meiner Stellenbeschreibung macht es auch, dass ich eben auch einen sehr tiefen Einblick in manche kirchlichen und gemeindlichen Strukturen habe. Manchmal gehe ich durch, sehe diese Bilder, Jahrgänge von vielleicht 20, 22, 15 und ich kann die Gesichter sehen und ich weiß von dem ganzen Jahrgang, Pastoren, die gestartet sind, 15, 20, 22, noch drei im Dienst, einer im Dienst, fünf im Dienst. Und erinnert euch mal Menschen, mit denen ihr gestartet seid. Menschen, mit denen ihr vielleicht durch die Einsegnungsklasse gegangen seid. Leute, die mit euch getauft wurden. Menschen bleiben zurück. Und es gibt ein Lied, das mich berührt hat von Albert Frey, ein deutscher Songwriter. Der hat aus dieser Fragestellung, aus diesem Vers eine Textzeile gemacht, die mich immer wieder berührt, wenn ich mich gedanklich in sie hineinlese. Werde ich dir folgen, was auch geschieht? Werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Werde ich dir folgen ans Ende der Welt, alles verlassen, was mich noch hält? Werde ich den Kampf bis zum Ende bestehen, die Hände am Flug und nicht mehr rückwärts sehen? Wisst ihr, das ist mein Gebet. Ich werde im nächsten Jahr über 30 Jahre im geistlichen Dienst sein. Und ich bete so sehr, Herr, lass mich nicht nur gut angefangen haben, sondern hilf mir, gut zu enden. Wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass wir das Ende unserer Vorbilder anschauen sollen und uns daran ausrichten sollen. Ich möchte zu denen gehören, die treu sind bis zum Ende. Und Jesus geht hier mit so einer Entschlossenheit seinem Ziel entgegen, dass es manchmal schwerfällt, ihm zu folgen. Und ich will das gar nicht zurückhalten, auch für uns in der Nachfolge. Es fällt manchmal schwer, Jesus zu folgen. Ich verstehe dich nicht, Jesus. Hast du das auch schon gebetet? Ich verstehe dich nicht, Jesus. Es wäre deine Gelegenheit gewesen. Du hättest tun können. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe dir den Teppich ausgerollt. Du hättest nur noch mit dem Wunder reinkommen müssen. Und die Bibel verschweigt auch nicht, dass es Jesus selber schwer gefallen ist. Es ist nicht immer Triumphzug, Leute. Manchmal ist es auch ein Leidensweg. Aber ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück. Es ist ein Weg, auf den wir an unsere Grenzen stoßen. Es wird Momente geben, da wird uns die Kraft zum Weiterlaufen fehlen. Es gibt Zeiten, da werden uns die Prioritäten unklar werden. Manchmal bete ich und mehr als einmal im Jahr. Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Schmeiß Hirn vom Himmel her. Tu was. Die Prioritäten. Manchmal ist es mehr aufstehen als laufen. Und manchmal hinken wir mehr durchs Leben, als dass wir spurten. Und es ist immer auch ein Weg, der mit dem Erkennen der eigenen Unfähigkeit untrennbar verbunden ist. Wie oft komme ich in Situationen in meinem persönlichen Leben oder auch in dem Auftrag, den ich im Kontext unserer Kirchenbewegung habe, dass ich sage, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht, Herr. Ich erkenne meine eigene Unfähigkeit. Und die Wege, die Nachfolge, der Umgang, das Bewegen im Reich Gottes ist untrennbar verbunden mit dem Erkennen der eigenen Unfähigkeit. Aber, und lass mich das ganz stark betonen, aber es ist ein Weg, auf dem er immer bei uns ist. Und weißt du warum? Weil es seine Wege sind, die wir gehen. Nachfolge meint, ich folge ihm auf seinen Wegen. Ich folge ihm auf seinen Wegen. Und lass uns diese Orientierung unbedingt festhalten. Jesus ist nicht die Begleitung auf meinem Weg. Ist nicht das Add-on, die Lebensversicherung, die ich mitführe auf meinen Wegen. Sondern all das, was an Verheißung gegeben ist. Ich bin alle Tage bei dir. Ich werde dich schützen. Ich werde dir geben, was dein Herz begehrt. Ich werde dich ausstatten. Ich bin dein Ein und Alles. Am Ende, wie habe ich gesagt, ist er selber unser Glück. All das trifft zu auf seinen Wegen. Ich folge ihm. In Lukas 9, Vers 23 und 24 lesen wir Folgendes. Danach wandte sich Jesus an alle: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Der höchste Lebensziel, die höchste Qualität, die ein Leben abbilden, haben und erleben kann, ist offensichtlich, wenn es ein Leben ist, das für andere gelebt wird. Und manchmal denke ich, gerade wir im Westen, es ist an der Zeit, dass wir umdenken. Es geht eben nicht nur immer um mich. Ich folge ihm, nicht er folgt mir. Nicht ich und dann irgendwie Jesus noch so als Begleitung, punktuelle. Manchmal schicken wir ihn weg oder wir sagen, bleib kurz hier, ich muss mal eine Abkürzung nehmen. Es gibt eigentlich kein Jesus und irgendwas, sondern Jesus ist das Zentrum, auf das wir ausgerichtet sind, der Mittelpunkt unseres Lebens. Einmal fragt Jesus seine Jünger, was sagt ihr denn, wer ich bin? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete ihm und sprach, und du? Selig bist du, Simon. Und ich sage dir auch, also ich lese den Text nochmal, was sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon. Das ist der Vers 17. Und im Vers 18 sagt Jesus dann, und ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Warum komme ich mit diesem fast finalen Text am Ende dieser Predigt zu euch? Weil wenn ich eben davon gesprochen habe, es gibt eigentlich nur Jesus und keine Ergänzung, kein Supplement. Er ist nicht unser schmückendes Beiwerk, sondern er ist das Zentrum unseres Lebens in der Nachfolge. Wir sind auf ihn ausgerichtet, wir tun, was er sagt. Ja, Psalm 123 sagt, wir sind wie Knechte, die darauf warten, dass der Herr eine Bewegung macht. Das heißt, Deutsch heißt es wie ein Diener. Wenn er einen Wink macht, dann kommen wir. Wenn er uns dirigiert, dann gehen wir. So ist unser Verhältnis zu ihm. Er ist das Ein und Alles. Wir sind orientiert auf ihm. Und wenn ich das so betone, dann möchte ich dir zusätzlich ins Leben sprechen. Du musst keine Angst haben, dass du in der Nachfolge, dass du in dieser Gleichung nicht mehr vorkommst. Ganz im Gegenteil. Wenn du erkennst, wer Christus ist, und das drückt diese Textstelle hier aus Matthäus 16 aus. Wenn du erkannt hast, wer er ist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn das dein Bekenntnis ist, wenn du erkennst, wer Jesus ist und ihm nachfolgt, dann wird er dir sagen, wer du bist. Und er wird dir eine Aufgabe und eine Autorität und eine Bestimmung ins Leben geben, die alle deine Erwartungen übersteigt und du wirst dein Leben für immer gewinnen. Seht ihr dieses Zusammenspiel in dieser Textstelle? Petrus erkennt, wer Christus ist. Und unmittelbar auf dieses Erkennen spricht Jesus ihm zu, wer er ist. Und so wird es dir und mir nicht anders gehen. Wenn wir erkennen, wer Christus ist, wenn wir bekennen und aussprechen, du bist mein Herr, dann werden wir darin nicht verloren gehen, sondern im Gegenteil, wir werden Maximales gewinnen. Wir werden unser Leben gewinnen, weil in dem Moment, wo wir Christus bekennen, wendet er sich uns zu und er spricht über uns aus, was wir sind. Und er spricht über uns Dinge aus, die wir nie gesehen haben. Er spricht über uns Dinge aus, die wir nie erhofft, nicht mal erträumt haben. Und es wird alle unsere Erwartungen sprengen. Es wird ein Abenteuerleben sein, das wir uns vielleicht immer gewünscht haben. Anders als unsere Vorstellung es ausgemacht hat. Anders vielleicht als unsere Träume es erdacht haben. Aber es wird ein Weg sein auf seinem Wegen. Es wird ein Weg der Nachfolge sein. Nicht ich und Jesus, er irgendwie als Appendix, als irgendwas, was hinten rankommt, sondern ich bin entschieden, Christus zu folgen. Niemals zurück. Und schaut hier in dieser Textstelle, die wir heute Morgen so miteinander geteilt haben. In dieser Textstelle bleibt offen, wie die Leute sich entschieden haben. Wir wissen es weder von dem Ersten, der gesagt hat, ich will dir folgen, noch wissen wir es von dem, den Jesus angesprochen hat, folge mir nach, noch wissen wir es von der letzten Person, die uns hier gerade beschäftigt. Die Frage lässt der Text offen, wie sie sich wohl entschieden hätten. Aber wir können an diesem ersten Sonntag im Juli 2025, wir können unsere Entscheidung neu festmachen. Wir können sagen, hier bin ich. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Als ein Jünger Jesu. Nicht von ferne, sondern nah dran. Dicht dran, so nah wie möglich am Meister. Ich will tun, was du sagst. Ich will hören, was du sprichst. Ich will den Wink sehen und ich will gehorsam sein. Du und ich, wir können an diesem Morgen unsere ganz persönliche Antwort geben. Und dazu möchte ich dich einladen. Gern darf jemand vom Worship-Team kommen. Denn ich habe heute Morgen so einen Impuls aufgenommen, wo ich gerne gehorsam sein möchte. Das eine, wo ich dich hineinführen möchte, ist, dass du heute Morgen, und wir brauchen diese Markierung von Zeit zu Zeit auf unseren Lebenswegen, dass du eine neue Markierung setzt und sagst, bis hierher hat der Herr geholfen. Da hat Samuel dann jeweils einen Stein aufgerichtet. Und du sagst, bis hierher bin ich mit ihm gewesen. Und jetzt richtest du an diesem Morgen einen Stein auf und sagst, und ich werde weitergehen. Hier bin ich, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will das Beste, was ich tun kann, dir geben. Ich will im Wissen darum, dass es Wege bedeuten kann, die ich mir nicht ausgedacht habe. Ich will dir folgen, weil meine Glücksperspektive ist nicht hier, sondern meine Hoffnung ist auf die Herrlichkeit gerichtet. Mein Anker ist in der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und ich werde dich gleich einladen, diese Entscheidung heute neu zu treffen, so einen inneren Stein aufzurichten. Bis hierher bin ich ihm gefolgt und ich werde es weiter tun. Aber ich habe diesen inneren Impuls auch vorhin im Gebet aufgenommen, dass hier vielleicht jemand ist, der diesen Skandal in Anführungsstrichen auslösen soll. Du weißt in deinem Herzen, dass Gott dich gerufen hat, herauszugehen aus der Karriere, herauszugehen aus einem eingerichteten, vorprogrammierten Umfeld. Und ich will es gar nicht in die Richtung führen, dass du innerlich weißt, dass du jemand sein sollst, der als Pastor oder Missionar arbeiten soll, sondern ich glaube, das ist der Impuls, dass hier jemand ist, der sein Leben in die nächste Generation investieren soll. Ich weiß es nicht besser auszudrücken, Leute, aber in mir drin lebt so dieser Impuls, dass heute Morgen ein, zwei Menschen hier sind, die sagen, ich werde mein Leben geben für die nächste Generation. Und ich sehe darin, dass du dich vielleicht in das soziale Umfeld hineinbegibst, dass du dich in das erzieherische Umfeld hineinbegibst, dass du anfängst, für Kinder und Jugendliche dein Leben zu leben. Wie immer das aussehen wird, weiß ich nicht, aber du wirst... Das, was damit verbunden ist, ist eine Entscheidung, die dein Umfeld vielleicht nicht unbedingt verstehst, dass du eine Neuorientierung in deiner Lebensbiografie vornimmst. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, das an diesem Morgen zu tun, wenn der Heilige Geist dich an dieser Stelle anspricht. Herr, ich danke dir für dein Reden an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du durch dein Wort immer wieder auch zu mir sprichst, Herr. Herr, und auch wenn ich nicht weiß, was das in der Tiefe bedeutet, auszusprechen, ich will dir folgen, ich bin entschieden, niemals zurück, so will ich es doch tun, im Wissen darum, du bist mein Herr, im Wissen darum, du hast gute Gedanken über mein Leben, im Wissen darum, ich kann dir vertrauen, auch in den Dingen, die ich nicht verstehe, Herr. Und ich möchte vor meinen Geschwistern hier und vor den Zeugen der unsichtbaren Welt sagen, ich bin entschieden, dir zu folgen. Lass meinen Lauf treu vollendet werden, Herr. Lass mich lebenssatt in deinem Willen sterben, Herr. Nicht lebensmüde,
nicht verbittert. Herr, ich wünsche das für jeden von uns, der hier im Raum ist, dass wir ein Leben in der Sättigung leben, aufgefüllt und ausgefüllt mit dem Willen Gottes in und für unser Leben. Und vielleicht schließe ich dich ein in dieses Gebet. Und wenn du sagst, hier bin ich, das ist mein Meilenstein auf der Wegstrecke, die ich schon gelaufen bin, den ich an diesem Morgen aufrichten möchte, dann lade ich dich ein, dass du einfach von deinem Platz mit aufstehst und ich schließe dich ein in ein Gebet. Herr, wie ausgedrückt, hier stehen wir vor dir. Wir sind zu diesem Gottesdienst gekommen, weil wir uns auf dich ausrichten wollten. Und jetzt hat dein Wort uns fokussiert auf die Nachfolge. Deswegen bete ich zusammen mit meinen Geschwistern ein Gebet, das sich neu dir widmet. Du bist der Herr, du bist der Meister. Und sprech mir doch nach, Herr Jesus, ich gebe dir heute mein Leben neu. Ich will dir folgen, dein Jünger sein, deine Stimme hören und dir gehorchen. Ich danke dir für die Hoffnung der Herrlichkeit, die du mir bist. Für das Wiedersehen in der Ewigkeit. Halt mich treu. Treuer Heiland, halt mich treu. Amen. Und während ihr steht, lasst mich reinfragen, sind Menschen hier, die sagen, ich weiß, dass ich aus einer Umgebung aussteigen soll, die mir sehr vertraut ist, aber die jetzt eine spontane bzw. eine Entscheidung folgt, die mein Umfeld nicht unbedingt verstehen werden, dann möchte ich einfach für dich beten. Vielleicht machen wir es so, dass wir kurz die Augen noch einmal schließen, dass es ein seelsorgerlicher Moment ist. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, aber ich will dir gerne Ermutigung zusprechen, für dich beten. Ist jemand hier, der weiß, dass in den nächsten Wochen eine Entscheidung zu fällen ist? Dankeschön, ich sehe das. Vielen Dank. Ja. Und Herr, ich spreche Ermutigung, Weisheit und Wegweisung in das Leben dieser Menschen. Ich danke dir für die innere Berührtheit, für das Anstimmen des Heiligen Geistes unserer inneren Sensorik. Und ich bete, dass du die Tage, die vorhin liegen, und die Wochen der Entscheidung, die vorhin liegen, in großer Klarheit abbilden wirst, dass sie wissen, welche Wege sie zu gehen haben. Ich segne sie mit Erkenntnis deines Willens. Amen. 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 Yes.